Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zum Feiertagsgespräch an diesem Karfreitag mit dem langjährigen SPD-Politiker Franz Müntefering. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Müntefering.
Herzlich
willkommen.
Ja.
Als sauerländischer Katholik, was bedeutet Ihnen Ostern?
Ein wichtiges Fest mitten im Leben und viel gefeiert. Ostern war immer, auch die Tage davor und der Ostermontag noch, war eine längere Periode des Erholens. Heute bin ich persönlich in einer größeren Distanz zu Glauben und diesen Dingen. Und deshalb ist Ostern immer noch eine schöne Phase der Erholung, aber es ist für mich kein großes religiöses Fest persönlich mehr. Ja.
Ihre Eltern waren praktizierende Katholiken,
ja.
Sie sind römisch-katholisch getauft, waren Messdiener, waren Pfarrjugendführer.
Ja.
Wie würden Sie Ihren Glauben oder Nichtglauben heute beschreiben? Ihr Verhältnis zur katholischen Kirche?
Das ist eine Geschichte des Lebens insgesamt. Man hat vermittelt bekommen, wie das alles gewesen ist. Also sozusagen die katholische Variante der Geschichte der Menschen hat man gelernt und auch geglaubt. Aber man hat dann natürlich auch gemerkt mit der Zeit, dass an vielen Stellen das nicht authentisch war oder dass das schön gefärbt war oder dass das, was da versprochen war, nicht gehalten wurde. Und man hat auch dazu gelernt, was die Wissenschaft uns sagt, wie die Menschheit entstanden ist. Und dass diese 2000 Jahre, seit Jesus auf der Welt war, dass das ein kurzes Stück Menschheit gewesen ist, aber dass das Ganze auch ein bisschen Ausdruck ist des Bemühens der Menschen zu erklären, wo kommen wir hin und wer sind wir eigentlich und wie geht das. So sind auch Religionen entstanden, nicht nur der Katholizismus, sondern auch andere Religionen und Glaubensrichtungen. Und dann hat sich daraus immer aus diesem Glauben, aus dem Glaubensbedürfnis, hat sich dann auch Macht entwickelt, und zwar politische Macht. Das heißt, es geht immer um zwei Sachen, um Glauben und um Macht. Und diese Macht der Kirchen, das ist das, wo ich auch mal wieder drüber gestolpert bin, weil die in unangenehmer Weise sich in das Leben von Menschen einmischen. Wenn ich also hörte, dass in bestimmten katholischen Einrichtungen dann Geschiedene oder Homosexuelle oder was nicht erwünscht waren, das waren dann so Brüche, wo ich gesagt habe, wie glaubwürdig ist das eigentlich? Das Ganze begann eigentlich in der Schule schon. Ich war in einer katholischen Volksschule, die waren alle katholisch. Und dann kamen Flüchtlinge, das waren Vertriebene. Heute sagen wir wieder Flüchtlinge dazu. Ja, das Problem ist ja noch da, das waren Menschen, die aus dem deutschen Menschen aus dem Osten kamen, die waren evangelisch und hatten evangelische Kinder. Und dann wurde in Nordrhein-Westfalen darüber gesprochen, können eigentlich Katholiken und Protestanten zusammen erzogen werden? Ergebnis nein. Mhm. Also wurde für die evangelischen Kinder eine eigene Schule gemacht, so 200, 300 Meter weg, ein bisschen jämmerlich in der ganzen Unterkunft. Und ja, nachmittag spielten wir mit den Jungs Fußball, die spielten gut, die evangelischen Mädchen waren sehr hübsch, aber willst du machen, waren evangelisch, war also nichts für uns. Und das war so verrückt, die ganze Sache, dass man hörte, man, da wurden Söhne enterbt, weil die eine evangelische Frau geheiratet haben.
Naja.
Und diese ganzen Macken, die haben mich doch da schon genervt. Und
aber Sie sind bis heute nicht ausgetreten?
Nein, ich bin nicht ausgetreten. Das heißt, als überlegt, das ist auch gestern nochmal gekommen, als ich schwer krank war, habe ich nochmal überlegt, das war wirklich eine ernsthafte Sache. So, was musst du jetzt im Leben alles noch klären? Und dies würde ich noch gerne klären. Und deshalb habe ich in meinem kleinen Buch, das ich da geschrieben habe, auch dazu eine Passage gemacht und habe gesagt, die katholische Kirche soll mir mal sagen, ob ich eigentlich noch da reingehöre. Es gibt in der katholischen Kirche das Credo, das Glaubensbekenntnis. Und da sind alle tolle Sachen stehen da drin über Gott und die Welt. Und ich glaubte an nichts mehr, außer dass der Jesus gelebt hat.
Und so schreiben Sie mal, ein sympathischer Typ war.
Ein sympathischer Typ. Wenn der begegnen würde, da würde ich mal zuhören und vielleicht auch mitmarschieren mit dem. Also das war ein richtiger, guter, politischer Revolutionär in der vergangenen Zeit. Und da habe ich großen Respekt davor. Aber das, was sozusagen als Geschichte darum gebildet ist, das ist alles weit weg von mir.
Ich halte fest, es ist noch offen, ob Sie austreten.
ja, ich möchte mal gerne wissen von der Kirche, wie die das eigentlich sehen. Ich will denen die Diskussion nicht ersparen darüber. Es geht mir nicht um die Kirche, sondern wenn ich jetzt sage, doch, der Jesus war okay, bin ich dann eigentlich noch für die tragbar in der katholischen Kirche? Oder sagen die, nee, das, du musst auch noch glauben an alle anderen Geschichten, die wir da aufgeschrieben haben? Und dann müsste ich sagen, nein. Und dann habe ich mich erkundigt, wie geht denn das mit dem Austreten? Ich kann nicht der katholischen Kirche schreiben, ich trete aus, sondern ich muss das melden bei der Kreisverwaltung oder bei der kommunalen Verwaltung. Und da wird das dann, von dort aus wird das der Kirche mitgeteilt. Das finde ich auch, da muss ich aber mit der Politik auch nochmal drüber reden.
Sie wollen das direkt erklären?
Ja, ich will das geklärt haben, wieso das eigentlich so ist. Wieso muss ich mich eigentlich beim Staat abmelden und die sagen der Kirche Bescheid? Und deshalb ist bei mir nicht nur diese Glaubensfrage wichtig, sondern auch die Frage, legt die Kirche diese Position ab, dass sie ein Staat im Staat ist? Auch bei all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben mit den Übergriffen gegenüber Kindern und jungen Leuten, das finde ich alles so ungeheuerlich, dass die das nicht dem Staat geben. Jeder normale Mensch würde angezeigt werden, würde ins Gefängnis kommen, würde bestraft werden. Die klären das, indem sie sich gegenseitig versetzen oder was. Und diese Haltung, dass Kirche eine politische Macht ist, die stört mich sehr.
Das Wort zum Karfreitag von Franz Müntefering im Deutschlandfunk Kultur. Um zu verstehen, wie Franz Müntefering der geworden ist, der er ist, möchte ich jetzt back to the roots gehen. 1940 geboren im Sauerland, eine Kindheit im Krieg. In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie, wie schön das nach dem Krieg war, dass auf dem Küchentisch keine Gasmasken mehr lagen, dass die verschwinden konnten. Das heißt, es gab eine Zeit, in der gehörten die Gasmasken zum Alltag?
Ja, auch wir Kinder waren trainiert. Ich bin ja in Kindergarten gegangen, trotzdem. Das ist meiner Mutter wahrscheinlich schwer gefallen. Die haben immer gesagt, wenn man Flugzeug hört, dann sofort in die Büsche legen. Das war immer die Angst. Und auch das Ganze vorbei war, wenn im Flugzeug kam, sind wir immer noch in die Büsche und die Eltern sagten, musst du gar nicht mehr, die schmeißen keine Bomben mehr und sowas. Und als Kind musste man immer dafür sorgen, dass die Verdunkelung an den Fenstern, dass die funktionierten des Abends. Das war meine Aufgabe immer mit, weil damit die Flieger, die da drüber kamen, damit die nicht sahen, wo unten die Städte waren. Und ich habe auch deutsche Soldaten gesehen mit erhobenen Händen, das waren so die letzten Wochen. Die wollten türmen und da waren auch andere deutsche Soldaten dahinter mit dem Gewehr im Anschlag. Ich habe nicht gesehen, dass einer umgebracht wurde da, aber die sind nicht alle heil nach Haus gekommen. Das ist leider die Wahrheit. Dann kamen plötzlich die Jeeps an mit den Amerikanern da drin. Da habe ich zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen. Und das Verrückte war, die kamen angefahren und sagten fucking Buster, und wir haben ein Unkenntnis all der Dinge, was sowas heißen kann, auch mit fucking Buster zurückgegrüßt, weshalb wir dann alle auch lachten. Dann gaben die uns weißes Brot. Und ich hatte Hunger wie ein Wolf. Da bin ich zu meiner Mutter rein und habe gesagt, hier, das hat er mir gegeben. Ja. Kann ich das essen? Er sagt so, sicher, das ist doch toll. Er sagt, was sind doch unsere Feinde? Er sagt so, Quatsch, hör auf damit. Und dann kam dahinterher, so Ende der 40er Jahre, die Botschaft, die Franzosen und die Benelux-Länder wollen Freunde sein zu Deutschland, waren alles unsere Feinde. Und das war eigentlich meine erste politische Erfahrung. Und deshalb bin ich die ersten Jahre mehr Europäer als Deutscher und sehe mit Kummer auf die relative Interessenlosigkeit hin zur Europawahl, die ja nur noch 80, 90 Tage weg ist. Ne?
Da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ich bleibe jetzt mal noch in dieser frühen Zeit Ihres Lebens. Sie haben Ihren Vater erst kennengelernt, als Sie 6 waren oder 6,5. Ja. Der war Soldat im sogenannten Afrika-Feldzug. Was haben Sie in diesen 6 Jahren von Ihrem Vater gehört? Wie war dieses Leben als Einzelkind mit der Mutter?
Das Leben, meine Mutter war eine ganz tolle Frau. Also das ist überhaupt kein Zweifel. Und die hat getan, was sie konnte, um mir das erklären zu können. Sie hat gesagt, na gut, also weil du ein bisschen später geboren bist, da im Januar, musste Papa nicht mit nach Russland und der ist jetzt im Süden. Sagt sie, das ist, Krieg ist Krieg, aber besser im Warmen als im Kalten. Sowas hat sie mir erzählt und das für mich als Kind war das ein großer Vorteil. Also ich habe nicht an Urlaub gedacht, aber immerhin, da ist warm. Der friert da nicht. So hat sie mir das erzählt und hat mir auch Mut gemacht. Und dann hatten wir kein Papier zum Schreiben. Dann hat sie die Stühle in der Küche umgedreht. Die waren aus Holz. Dann durfte ich hier unten reinmalen. Und ich habe heute einen Stuhl habe ich gerettet davon. Da kann man noch sehen, da war ich 2 oder 3, der konnte noch gar nicht schreiben. Da habe ich immer nur Kreise gemacht, aber habe die Stühle von unten bemalt und das hat sie für gesorgt. Ja, von der habe ich unglaublich viel gelernt. Ja.
Der Vater kam in Kriegsgefangenschaft, britische Kriegsgefangenschaft im libyschen Benghazi. Wie war es denn, als er in die Familie dann zurückkam?
Ich habe übrigens vor kurzem seinen Entlassungsschein gefunden. Da stand dann drauf, dass die dann 4 oder 5 Jahre später kriegten eine Kriegsentschädigung. Das hatte ich schon ganz verdrängt. Der kriegte 178 Mark sozusagen vom Staat.
Konnte er später mit Ihnen über den Krieg und die Gefangenschaft sprechen?
Das konnte er, aber das hat er nicht getan. Dafür war ich ihm auch immer dankbar, weil wenn man in der Familie, in der Großfamilie, die hatten beide viele Geschwister, da wurde Namenstag gefeiert, dann wurde über den Krieg gesprochen und manche Onkel redeten darüber wie über einen Spaziergang. Da wurde mein Vater immer ungehalten und hat mir immer gesagt, das ist schlecht, das ist ganz schlimm, Krieg muss man auf jeden Fall vermeiden und da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und wir haben uns gut vertragen. Ich muss allerdings sagen, weil Sie fragen, wie das wieder so mental war, als er nach 4 oder 6 Wochen nicht wieder abhaute, das fand ich nicht so toll. Weil ich war das gewohnt, ich war ja sozusagen Chef in der Familie bei meiner Mutter. Aber gut, wir sind dann klargekommen. Er war für Fußball ich auch und da haben wir dann unseren Frieden gefunden. Und als ich 13 war, habe ich ihn gefragt, Papa, sag mal, das war 53, zweite Adenauerwahl. Auf was muss ich denn achten bei der Politik? Sagt er, 2 Sachen. Erstens, gehe nie in eine Partei. Und zweitens, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Und das mit der Partei habe ich dann besser gewusst. Und das mit dem Stiefel im Ausland, da denke ich heute viel drüber nach. Weil in seinem Kopf war das nationale, der war kein Nazi, aber das war das nationale Denken, was wir heute auch wieder haben. Hauptsache, wir retten uns, die anderen müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Wenn in der Zeitung stand, da sind irgendwo 100.000 Menschen verhungert oder noch Beispiel Ungarn, Revolution, da kommen 5, 6 junge Leute aus Ungarn, die sind weggeflohen, kommen in unseren Ort. Am Tisch zu Hause erzähle ich das voller Interesse. Mein Vater sagt, das ist ganz schlimm, die sollen gucken, dass sie nach Hause kommen und die müssen zu Hause kämpfen, die haben hier überhaupt nichts zu suchen. So, und das ist so eine Mentalität, die bei den Leuten noch da war. Das war ein nicht nationalistisches, sondern das war ein nationales Denken. Wir sorgen für uns und die anderen müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Die Wahrheit ist, wir werden entweder die ganze Welt retten oder gar keinen. Das ist das Problem, in dem wir stecken heute, was wir auch wissen. Ne? Insofern war das politisch nicht besonders hilfreich. Die haben mir aber keine Hindernisse aufgebaut, als ich dann nicht CDU wählte und nicht das Zentrum, was die früher gewählt haben, sondern zur SPD gegangen sind. Das fanden sie dann auch irgendwie erträglich. Ja.
Sie sind nur 8 Jahre zur Schule gegangen, haben dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Wo war das?
Ja, das war die Volksschule. Als ich in der Klasse 4 war, kam der Rektor nach uns nach Hause, haben die überlegt, ob ich aufs Gymnasium gehe, aber dann hätte ich fahren müssen, das kostete Geld. Meine Eltern wollten ein Haus bauen und die haben gesagt, da kann auch so ein guter Katholik werden, dann muss ich nicht extra aufs Gymnasium gehen. Mir war das recht, weil ich hatte Zeit zum Fußballspielen und war ich mit 8 Schuljahren war ich halt draußen. Ich war 14 Jahre und 2 Monate, als mein Berufsleben begann.
Und wo haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Ein kleiner, mittlerer Industriebetrieb bei uns in der Stadt. Da konnte man auch zu Fuß hingehen. Ich habe erst mit 28 Jahren meinen Führerschein gemacht. Und da habe ich so ungefähr 20 Jahre habe ich da gearbeitet. Ja. Das war übrigens, als ich anfing, war die 44-Stunden-Woche auch für Stifte, sagt man dazu, Lehrlinge, Stifte, 5 Tage, 8 Stunden und samstags 4 Stunden. Das war die Arbeitszeit, die wir hatten. Ja.
Wir sind im Gespräch mit Franz Müntefering. 1961, ein Jahr, in dem unheimlich viel passiert ist in Ihrem Leben. Sie waren beim Wehrdienst voller Überzeugung?
Ja, ich war im 2. Jahrgang, der wieder gezogen wurde, wie man dazu sagt. Und die stellten fest, ja, können wir gebrauchen. Meine Eltern waren keine Pazifisten in dem Sinne, aber mein Vater hatte die Nase voll von der ganzen Sache. Und wenn ich mich verweigert hätte, hätten die das eher gut gefunden. Das wollte ich aber nicht, weil ich war immer der Meinung, dass man sich wehren können muss. Das meine ich bis heute. Das ist nicht Aggressivität, sage ich mal, bei mir. Ich fange nie den Streit und den Konflikt an. Aber man muss sich wehren können. Denn die Sache mit Kain und Abel, den Kain wird es immer geben. Da muss es einen geben, der dem den Stein abnimmt und sagt, ich will helfen, dass da Ordnung kommt. Und das habe ich meinen Eltern auch gesagt. Wenn jetzt jemand hier reinkäme und will euch umlegen, da wehre ich mich doch, da helfe ich euch und das will ich auch für mich in Anspruch nehmen. Und so bin ich zur Bundeswehr gegangen, habe da auch eigene Erfahrungen gemacht dabei. Also ein begeisterter Soldat bin ich da nicht geworden, ich habe mich auch nicht verlängert.
Was also, meinen Sie damit, eigene Erfahrungen?
Naja, das waren noch viele alte Kameraden da, die noch national dachten und nationalistisch dachten. Und ich war dann in Osterode an dem Wochenende dabei, ziemlich nah dran, als die Mauer gebaut wurde, wo dann auch schon Stimmung war. Da war dann doch ein bisschen Sorge. Aber es waren noch so alte, zackige Soldaten da, die noch fanden, dass also Soldatsein so das Schönste von allem ist. Das war es bei mir nie. Es war die Vorbereitung auf eine mögliche Notwehr.
Mhm. 1961, bleibt noch in dem Jahr, Mauerbau haben Sie gerade schon angesprochen. Und es war das Jahr, in dem durften Sie zum ersten Mal wählen, haben das gemacht für Willy Brandt. War das in dieser Zeit im Sauerland, der Spiegel hat das mal geschrieben, ein rebellischer Akt?
Ja, es war schon ein bisschen so. Also der SPD-Ortsverein war, ich bin dann 61, ist das gescheitert, 65 wieder. Und als das 65 wieder schiefgegangen war bei der Bundestagswahl, bin ich zur SPD gegangen, habe gesagt, ich will Mitglied werden bei euch. Aber weil ich vorher Messdiener gewesen war und so auf dieser katholischen Ebene unterwegs, waren die ein bisschen skeptisch und haben erstmal so ein bisschen Prüfungszeit eingebaut, dass ich da mich bewährte. Aber so nach einem halben Jahr haben die mich aber dann aufgenommen in die Partei und ich bin jetzt so ungefähr 59 Jahre, wie lange dabei.
Mit 29 waren Sie im Gemeinderat in Sundern. Hat Ihnen die Lokalpolitik Spaß gemacht? Haben Sie da Blut geleckt für die Politik?
Eigentlich nicht Blut geleckt, sondern wirklich Spaß gemacht, immer nah an den Menschen. Eigentlich bin ich immer Kommunalpolitiker oder Regionalpolitiker geblieben. Ich weiß, man muss man sein Leben aufteilen, das politische Leben, je nachdem, wo man aktiv ist. Aber das war immer die Frage, die mich am intensivsten beschäftigt hat, die Menschen in den Städten, wie leben die eigentlich miteinander in den Gemeinden und so, was kann man dafür tun? Kommunalpolitik ist nicht das Kellergeschoss, sondern ist eine tragende Säule der Demokratie. Da, wo unsere Kommunen nicht in Ordnung sind oder wären, ist das eine Katastrophe, genau als wenn falsche Bundespolitik gemacht wird. Und es gibt vor Ort eine ganze Menge zu tun und ich war gerne Kommunalpolitiker. Das war ich 10 Jahre und bin dann in den Bundestag gegangen und dann auch freiwillig da in den Bauausschuss, weil das so nah an der Frage der städtischen Politik war.
An wem haben Sie sich orientiert? Wer waren Ihre Vorbilder?
Also ich habe so mit 15, 16, 17 angefangen, intensiv zu lesen. Und da musste ich alles nachholen, was ich nicht mitbekommen hatte in meiner Kindheit und in der Schule und so. Und ein Schlüsselerlebnis war, als ich den Westdeutschen Rundfunk mir anhörte in der Nachtsendung, und da wurde Schuld und Sühne von Dostojewski in einem Essay besprochen. Meine Mutter kam dazu und sagte, was hörst du da? Dann sagt sie, Junge, es gibt Dinge im Leben, die sind ganz schwierig. Ich kann dir nicht helfen dabei, hör das bitte nie weiter. Aber da hatte ich schon gerochen, man muss sich kümmern. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen. Das war Kafka, das war Camus für mich, ein ganz wichtiges Moment. Mythos des Sisyphus, da komme ich ja gar nicht von los, dass das ein glücklicher Mensch war, der da die ganze Mühsal des Lebens erlebt, aber der trotzdem gerne gelebt hat. Und das ist eigentlich das, was ich da gelernt habe.
Finde ich interessant, dass Sie jetzt bei der Frage nach den Vorbildern auf die Literatur kommen und nicht auf Politiker.
Ja, das geht eigentlich noch weiter, weil der Westdeutsche Rundfunk, den habe ich geschrieben, ich habe das nicht verstanden, ich muss das mal lesen können, dann haben die die Texte geschickt.
Manuskripte.
Der WDR war meine Heimvolkshochschule. Mhm. Aber Politiker natürlich, das kam dann Willy Brandt und man hat aber auch am Ort Leute gekannt, alte, knochige auch dabei, aber auch junge, auf die man einfach stolz sein konnte. Und das war so, Johannes Rauer hat eine große Rolle gespielt dabei. Das waren schon wichtige Menschen auch, ja.
Sie betonen oft, wie wichtig das ist, in der Politik Kompromisse zu machen. Haben Sie das erst in der Politik gelernt oder schon vorher?
Ja, das habe ich auch gelernt. Als ich mich angemeldet habe in meinem Ortsverein, da sagen wir, willst du? Ich würde mal gerne eine halbe Stunde zu euch reden, euch mal erklären, wie die Welt eigentlich ist und was man jetzt machen muss. Weil ich war auch so ein kleiner Klugscheißer. So ein kleiner Klugscheißer natürlich immer. Ich kannte alles. Ich war bekannt als Leserbriefschreiber. Ich habe jede Woche wenigstens einen Leserbrief losgegeben, weil ich das ja alles irgendwie besser wusste. Dann habe ich aber gemerkt, dass die Gedanken sind frei, aber das ist noch nicht die Lösung. Du musst was tun. Und deshalb bin ich dann auch in die richtig praktische Politik gegangen und habe versucht, da die Dinge zu bewegen.
Weil Sie gerade eben Johannes Rau angesprochen haben. Unter ihm waren Sie in Nordrhein-Westfalen.
Da war ich Minister, Minister Arbeit, Gesundheit, Soziales.
Und Sie haben von ihm ein Motto übernommen, das Hannah Arendt-Zitat, Politik ist angewandte Liebe zum Leben oder zur Welt. Das wird mal so übersetzt und zitiert. Warum gefällt Ihnen das so gut? Politik ist angewandte Liebe zum Leben, dass Sie das immer weiter verbreiten.
Weil Politik nicht das zentrale Wichtige ist, sondern das Wichtige ist das Leben. Und Politik ist da, um das Leben zu schützen und möglich zu machen und den Menschen die Gelegenheit zu geben, ihr Leben zu gestalten. Das Leben ist der entscheidende Punkt. Nicht große Politiker oder Politik, die sich erlaubt, Kriege zu führen oder Menschen zu unterdrücken oder dies zu entscheiden oder das zu entscheiden, sondern entscheidend ist das Leben der einzelnen Menschen. Und da muss jeder seine Möglichkeit haben, sein Leben zu gestalten, so gut das denn nur geht. Was aber eben nur geht, wenn Menschen zueinander halten und sich unterhaken. Und deshalb ist die Solidarität so eine wichtige Größenordnung im gesellschaftlichen Miteinander.
Von 1975 bis 2013 war der Sozialdemokrat Franz Müntefering in vielen Funktionen aktiv in der Landes- und Bundespolitik. Er war zweimal Vorsitzender der SPD, das schönste Amt neben dem Papst. Darf natürlich nicht fehlen, dieses Zitat. Vizekanzler, Bundesminister, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Der Posten des Generalsekretärs, der wurde für ihn erfunden. Er war Landesminister in Nordrhein-Westfalen und ich lasse diese Auflistung jetzt unvollständig. Frage aber, wollten Sie so weit nach oben?
Das wusste ich nicht. Also ich war gerne Kommunalpolitiker, bin ich ja auch 10 Jahre gewesen, ich sagte es. Und dann habe ich aber für den Bundestag kandidiert, da hat sich ja die Euphorie um Willy Brandt eine Rolle gespielt. Bin aber nicht reingekommen, weil ich auf der Liste ziemlich was hinstehen. Aber in der Legislaturperiode 1975 wurde Friedhelm Fahrtmann aus dem Bundestag geholt, von Johannes Rau nach Nordrhein-Westfalen wurde Minister und ich rückte nach. So, und ich wusste, 5 Vierteljahr danach würde wieder eine Bundestagswahl sein. Ich würde das Sauerland nicht gewinnen können. Ich hatte Familie mit 2 Kindern und hatte einen guten Job und habe schon überlegt, ob ich das einfach anfangen soll. Weil es hätte ja auch sehr leicht sein können, dass ich rausgefallen wäre dann hinterher. Aber ich bin reingegangen und das hat geklappt. Und zu 76 war der Bundestagswahl dann auch wieder und dann war ich dazwischen. Das ist ganz klar.
Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat Ihre Karriere ja erst relativ spät. Sie waren in Ihren 50ern. Wie haben Sie gemerkt, dass Sie sich größere Aufgaben zutrauen?
Ja, das haben die anderen gemerkt. Ich wusste
Naja, da müssen Sie ja irgendwie vorgegangen sein, sich so zu positionieren, dass das eben auch andere merken, wie zum Beispiel Gerhard Schröder.
Naja, ich war Vorsitzender des Unterbezirks, dann des Bezirks Westliches Westfalen, das ist Dortmund, Großraum. Da ist man schon in der Politik vorne mit dabei und war im Parteirat und dann sind wir auch viel in Berlin gewesen, schon in der Zeit. Also ich habe das alles kennengelernt, ohne zu wissen, wie das eigentlich enden würde dabei. Und in der Fraktion war ich dann Spezialist für Bau und Wohnungswesen, für all die Dinge. Und insofern wurde ich dann bei Gerd Schröder auch Bau- und Verkehrsminister, als ich 1998 da die Wahl mitgewonnen hatte. Diese Wahl 1998 war sozusagen das Gesellenstück für mich. Die sogenannte Kamper wurde gegründet und wir haben einen modernen Wahlkampf gemacht mit Gerd Schröder als Kanzlerkandidaten. Und das hat meinen Bekanntheitsgrad natürlich in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit bestimmt, dieser Wahlkampf. Seit der Zeit war ich dann für alles möglich sozusagen.
Aber Parteivorsitz, also Sie hatten doch bestimmt großen Respekt vor diesem Amt, das Willy Brandt mal ausgefüllt hatte, aber anscheinend eben nicht zu viel Respekt, um sich
das zuzutrauen. Gerd Schröder war ja Parteivorsitzender, aber es war natürlich eine Zeit, wo er ganz viel Arbeit hatte als Kanzler, das war ganz klar. Ich war inzwischen Generalsekretär geworden und habe eigentlich da schon die Partei weitgehend gelenkt. Dieses ist übrigens nicht erfunden worden, das habe ich selbst.
Selbst erfunden.
Habe dem Gerschöder gesagt, wir müssen Generalsekretär machen. Sagt, da gibt's nicht, aber wir müssen dann machen. Was soll der denn machen? Der muss die Partei mobilisieren. So. Und ja, dann wurde ich das und auf der Funktion habe ich dann auch gearbeitet. Und dann sagte Gerd Schröder irgendwann zu mir, 71, 72, du musst den Parteivorsitz übernehmen, ich habe keine Zeit, der Kanzler hat keine Zeit. Und ich wusste, dass er recht hatte, weil ich das natürlich die Arbeit auch sah und wie das für ihn schwierig war, der Zeit freizumachen für die Partei. Aber ich habe mich lange gewehrt dagegen, aber dann irgendwann war ich dann doch überzeugt oder vielleicht auch ein bisschen stolz, Parteivorsitzender zu werden, hat schon vielleicht eine Rolle gespielt, habe ich gesagt, okay. Und dann haben die mich auch gewählt, ja.
Sie waren, kann man wohl so sagen, Autodidakt. Wie haben Sie überhaupt das politische Reden gelernt, insbesondere die kämpferische politische Rede?
Ja, überhaupt nicht. Aber da kam mein Beruf sehr zu Hilfe, weil man ein Stückchen weit auf Effektivität ausgerichtet ist und weiß, du musst mit den Menschen so sprechen, dass das plausibel ist und dass sie dir zuhören können. Und deshalb war für mich sehr schwierig, als ich das erste Mal in der Fraktion war, da redete einer 4 Minuten und dann kam der Nächste, da redete auch, alle hatten 4 Minuten Redezeit, der sagte das Gleiche und dann kam noch einer und so beim 4., 5. habe ich gesagt, was soll das hier? Die reden immer über eine Kurve und ja, ich habe ein bisschen mitgenommen in die Politik, die Tendenz, die Dinge voranzubringen und sagen wir, sich nicht tot zu sabbeln, sondern Sachen zu entscheiden. Und das hat mir geholfen dabei. Also diese 20 Jahre vorher, der Beruf, das war schon für mich eine ganz gute Lehre da.
98, Kamper, Wahlkampf, Sie haben das organisiert, standen dabei aber ja auch immer im Spannungsfeld zwischen Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Und es wird Ihnen nachgesagt, Sie seien da ein guter Vermittler gewesen. Sie hätten immer eine gute Balance gefunden. Wie haben Sie das gemacht und wo waren die Grenzen?
Also ich war Bundesgeschäftsführer, Oskar Lafontaine war Parteivorsitzender und eigentlich, er war dran, Kandidat zu werden. Und irgendwann eines Tages sagte er, da ist in Hannover dieser Junge, der Gerd Schröder, der hat jetzt Landtagswahl da, wenn der die stark gewinnt, dann muss der Kanzlerkandidat werden, weil dann ist der sicherer. Der Oskar hatte immer so ein bisschen gezögert auch, war da nicht besonders mutig. Und der Gerd Schröder war mutig, der hat dann in Niedersachsen gewonnen und dann hat er das auf der Bundesebene auch angestrebt und dann habe ich den natürlich auch unterstützt und habe dann angefangen, den Wahlkampf zu organisieren, ehe überhaupt die Partei offiziell sich darum gekümmert hat. Und wir waren dann sehr gut vorbereitet. Das war ein toller Wahlkampf und ja, und dann habe ich
ja,
mit allen beiden ganz gut gearbeitet.
Zu der ersten rot-grünen Regierung in Deutschland.
Ja,
ich komme nachher nochmal auf die Schröder-Jahre zurück. Ja. Wir bleiben ja im heutigen Feiertagsgespräch noch eine Stunde zusammen.
Ja.
Und bevor wir gleich auch über Ihr jüngstes Buch sprechen, Herr Müntefering, in dem Sie verschiedenste Gedanken, Geschichten und auch Reime veröffentlicht haben, könnten Sie uns ja vielleicht schon mal ein paar Zeilen zum Ausklang dieser ersten Stunde vorlesen. Vielleicht habe ich gedacht, diesen an sich selbst gerichteten Geburtstagsgruß.
Geburtstagsgruß, sehr persönlich. An den Muskel der Gehirn heißt, ich denke, es ist an der Zeit, dem Stübchen heißen Dank zu sagen. Für 1000 Monate treue Dienste in guten und in schlechten Tagen. Du, klasse Hirn, schenkst mir mein Ich, mein Selbstbewusstsein nicht alleine, doch was wäre ich ohne dich? Ein leerer Kopf, ein Mensch zum Scheine. Wie also dankt man solchem Muskel, der sammelt und sortiert, der Stau verhindert, Wissen ordnet und hilft, dass man sich nicht verirrt, der Zuversicht vermittelt beim Reden wie beim Denken, also die Frage steht, was kann ich meinem Hirn nun schenken? Mein Angebot? Hirn, Blick nach vorn, vergiss die Bahre, uns beiden bleiben noch x Jahre, zukünftige pralle Gegenwart. Sei gescheit, ich bin bereit, klar, auch noch für die Nachspielzeit.
Franz Müntefering, Sie sind ja bekannt für Ihre markanten, kurzen Sätze. Opposition ist Mist, Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl und ich bin ein Alleiner. Was steckt da alles drin in dieser Selbstbeschreibung dieser letzten, ich bin ein Alleiner?
Also ich habe diese kurze, dann abgehackte Sprache nicht systematisch gelernt. Und als ich bei Johannes Rau Minister wurde, Da hat er mir nach 14 Tagen gesagt, komm, ich muss dir aber sagen, was du redest, sagst du, du machst keinen Satz zu Ende. Und wenn du das liest, was du gesagt hast, das kann man überhaupt nicht lesen. Das ist eine unmögliche Sache. War ja sehr sprachempfindlich. Da habe ich gesagt, Johannes Rau, das ist alles richtig, aber die Leute verstehen, was ich meine. Sagte, das stimmt, red weiter. Ja. Und ich weiß nicht, wieso das so gekommen ist.
Und was ist der alleine? Weil Sie sind ja nicht wie Gerhard Schröder in Anführungsstrichen die Rampensau.
Nee. Das Ganze hat dann kulminiert in einem Interview, Gerhard Schröder und ich. Er war Kanzler, ich war Generalsekretär bei ihm im Büro, im Kanzleramt. Ein Journalist dabei, der mit uns beiden ein Interview machen wollte. Und irgendwann sagt er zu dem Gerhard Schröder, der Müntier zum Beispiel, würden Sie denn mit dem ganz gerne Freund sein oder so? Und sagt er, ja. Ja, das würde ich schon ganz gerne, den würde ich schon ganz gerne nehmen. Das gefällt mir schon ganz gut. Und dann guckt der Journalist mich an und sagt, und Sie auch? Dann sage ich, nee, ich bin kein Kumpel, das hätte ich nicht machen sollen. Das war, also gegenüber Gerhard Schröder war das eine ziemliche Frechheit, weil das war ganz klar die Botschaft, ich will da keine Freundschaft machen. Ja, und da war das natürlich einmal gesagt und da hatte ich das schon vielleicht vergessen, hatten das alle noch im Kopf und natürlich ist man nicht alleine, man hat Frau und Kinder und Freunde. Und
aber wann ist jemand für Sie ein Freund?
Das ist zumindest ein hoher Stellenwert bei mir. Ich gehe schon vorsichtig damit um. Manche sagen, dass er ganz schnell ist, mein Freund. Und das hat für mich schon große Bedeutung. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich in meiner Kindheit eine Freundschaft hatte mit Berthold. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen, in die Politik gegangen. Und der ist mit 33 Jahren tödlich verunglückt. Und diese Situation des brüderlichen Freundes sozusagen, mit dem habe ich auch nicht jeden Tag geredet. Aber wenn was Wichtiges war, habe ich mit dem besprochen. Und der kam zu mir. Und das habe ich nicht wieder gesucht und habe das auch nicht gefunden. Ich habe heute viele Menschen, mit denen ich freundschaftlich spreche und Kontakte habe. Und eigentlich könnte man auch sagen, sind Freunde. Aber diese besondere Art, die ich mit dem entwickelt hatte, das, als der verunglückte, das war für mich ein unglaublicher Schlag.
Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Das ist der Titel des jüngsten Buches von Franz Müntefering mit Gedanken, Reimen und kleinen Geschichten. Dieser Titel stammt aber gar nicht von Ihnen, oder?
Nee, das habe ich das erste Mal gehört von Karl. Das war ein Genosse, wie wir dazu sagen, hier aus Berlin. Auf einem Parteitag, auf einer Veranstaltung, wo er auch noch war, feierte er seinen 100. Geburtstag nach. Und ich glaube, Sierske und ich, wir sind dann zu ihm gegangen, auf die Bühne. Und dann habe ich ihm gesagt, Karl, du hast das ganze Leben noch gelernt. Was ist das Wichtige? Auf was kommt es an? Und dann sagte er diese Sache, nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Und das fand ich immer so stark, weil das ist so voller Weisheit. Mhm. Also nicht weglaufen vor den Realitäten des Lebens, wissen, dass man was dran verändern kann und das auch versuchen.
Es gibt noch andere Weisheiten in diesem Buch. Reimen Sie schon immer?
Nein, kann man eigentlich nicht sagen, aber jedenfalls nicht systematisch. Eigentlich ist das Reimen ist gar nicht das Entscheidende dabei. Ich habe aber gelernt, als ich noch ziemlich jung war, zwischen 15 und 20, wenn ich was aufschreibe, wird es genauer. Wenn man spricht, erzählt man was, dann ist das nicht so ganz präzise, aber dann hat man den nächsten Satz und dann kann man das wieder gerade rücken oder so. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich was Wichtiges habe, was mir ganz wichtig scheint, schreibe ich mir auf, ein Stichwort, und wenn ich dann Zeit habe, fülle ich das aus. Und so habe ich das Ganze über die Jahre immer gemacht. Und jetzt hatte ich in den letzten 2-3 Jahren Zeit, das mal alles zu sammeln. Und mein
die ganze
Leben
Zettelwirtschaft aufzuräumen.
Zettelwirtschaft aufgeräumt und ein bisschen auch entlang meinem Leben die wichtigsten Sachen versucht anzusprechen.
Ja. Man erfährt darin ja auch durchaus einiges über Sie und Ihren Blick auf die Welt. Trotzdem habe ich mich gefragt, warum schreiben Sie nicht eine richtige Autobiografie? Biografie gibt es, aber
ich mache keine Autobiografien, die werde ich auch nicht schreiben, das habe ich auch schon mal versprochen. Ich habe allerdings auch schon mal versprochen, dass ich gar kein Buch schreibe, aber das habe ich dann auch gebrochen.
Über das Altern und Sterben haben wir ja am Anfang schon gesprochen und um diese Themen geht es eben auch in dem Buch. Da fällt der Satz, der Sterbetag ist ein besonders wichtiger Tag im Leben. Das klingt so, als könnte man sich auf den auch vorbereiten.
Ja, das kann man in Maßen auch und das sollte man auch tun. Und das sind auch so Lebenserfahrungen. Mein Vater musste ins Krankenhaus, das war nicht so schlimm. Und am Sonntag habe ich ihn noch besucht und dann hat er gesagt, ja gut, am Ende der Woche komme ich auch wieder nach Hause. Und abends riefen die an, er ist verstorben. Das war ohne Abschied, das war ziemlich schwierig, damit eigentlich umzugehen, weil das belastet einen schon. Meine Mutter, die dann noch lebte, sagte, ich möchte gerne zu Hause sterben. Und ich habe gesagt, okay, das machen wir, das organisieren wir. Ich war noch in Bonn damals mit dem Bundestag, da bin ich mir gefahren, 1,5 Stunden mit dem Auto hin und her, oft. Habe dann so eine Frauengruppe angesprochen, eine katholische Frauengruppe in Sundern, die ja, haben da so ein bisschen die Pflege mit übernommen. Da gab es noch nicht den geordneten Pflegedienst, wie wir das heute so haben. Und das letzte Vierteljahr bei meiner Mutter, da war das klar, die sagte, ich sterbe dieses Jahr noch. Da habe ich gesagt, Mutter, die hat geahnt, dass das zu Ende ging. Das war, mein Vater starb im September und die ist dann noch Ende Dezember des Jahres gestorben. Und wir haben dann noch unheimlich viele Sachen miteinander besprochen. Also sie hat mir gesagt, was es zum Kaffee geben soll an einem Tag. Dann hat sie mir gesagt, wen ich auf jeden Fall zur Beerdigung einladen soll und wen nicht unbedingt. Aus der großen Familie habe ich mich nicht ganz dran gehalten, muss ich sagen. Und sie hieß Anna, wollte aber immer Enne genannt werden und auf ihrem Grabstein soll Enne stehen. Du vergisst das, schreib dir das auf. Da haben wir so ein großes Schild, ein paar Jahre lang dahin gehabt. Auf dem Grabstein soll Enne stehen. Das habe ich wieder hingehängt, da hat sie das gewusst. Kleinigkeiten. Hm. Ruf mal Richard an, ihr Bruder in Amerika. Ja, angerufen, aber willst du mit dem? Ich will dem sagen, dass ich bald sterbe. So, und dann hat sie dem Richard das gesagt. Der hat geheult, sie hat geheult, ich habe geheult. Aber das Sterben, das ist, weiß, das ist ein ganz kompliziertes Wort, schwierig, aber Sterben kann gelingen. Und bei der ist das gelungen. Die war mit sich im Reinen und mit mir und mit der Welt. Und ich würde mir wünschen, dass ich die Gelegenheit auch mal hätte. Ich würde gerne in Gegenwart von Menschen sterben, irgendwann mal, die ich mag, die ich gerne habe. Und ich würde es denen auch raten, das zu machen, weil das ist doch der entscheidende Augenblick dann.
Sie gehören zu den wenigen öffentlichen Personen, die so offen übers Älterwerden und Sterben sprechen. Und weil das durchaus auch zum heutigen Karfreitag passt, würde ich Sie bitten, noch eine Passage aus dem aktuellen Buch vorzulesen. Diese gerade schon erwähnte Tagesordnung Sterbetag.
Tagesordnung Sterbetag. Der Sterbetag ist ein besonders wichtiger Tag im Leben. Mit ihm endet das Leben. Der Tod, der noch am selben Tag kommt, nach dem Sterben, ist nicht mehr wichtig. Der Tod ist nach dem Leben. Das Sterben ist der Abschluss des Lebens, der wichtigste Augenblick nach der Geburt überhaupt. Der Tod ändert nichts. Er ist nur ein Augenblick lang Gegenwart. Nicht Vergangenheit, nicht Zukunft. Was können wir vom Sterben wollen? Dass es gelingt. Nicht zu früh im Leben, nicht ohne klaren Verstand, nicht zu schnell, nicht zu schmerzhaft, nicht einsam, ganz wichtig. Und es fällt meistens auch was aktuell Wichtiges ein, zum Beispiel Versand des Briefwahlscheins für die SPD. Man kann sterben nicht üben. Es ist individuell, nicht vergleichbar, es ist einmalig, genau bei diesem Menschen. Aber es ist nicht egal. Bei keinem. Tja, wie wird das sein? Jeder Mensch erlebt das an seinem Sterbetag. Todsicher, individuell. Wir werden es erleben. Hat aber Zeit.
Der größte politische Erfolg von Franz Müntefering war sicher der Wahlkampf 1998 mit dem sogenannten Kamper-Team und dem Ergebnis einer rot-grünen Bundesregierung, haben wir kurz schon angesprochen. Das folgten fordernde Regierungsjahre mit Ereignissen wie 9/11, die Entscheidung keiner Kriegsbeteiligung im Irak, der Agenda 2010, viel, viel mehr. Wenn Sie darauf heute zurückblicken, Herr Müntefering, würden Sie manche Entscheidungen anders treffen? Sehen Sie rückblickend Fehler, die Sie damals nicht sehen konnten oder wollten?
Also ich halte von dieser Rückwärtsbereinigungstheorie relativ wenig. Ich glaube, dass kein Handeln perfekt ist und dass man im Nachhinein immer etwas klüger geworden ist, aber dass man im Leben handeln muss, ohne diese Vergewisserung haben zu können, dass alles total richtig ist. Man kann auch ablenken von dem, was vor uns ist. Die Dinge verändern sich. Die Menschen verändern sich. Die Bedingungen, unter denen man Politik macht, sind heute ganz andere als noch vor 20 oder vor 50 Jahren. Das waren damals aus anderen Gründen keine Alternativen. Ich stehe zu dem so, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Bestmögliche daraus gemacht. Dass das nicht perfekt war, das ist so. Ich glaube, dass wenig, was passiert, eigentlich perfekt ist. Also gewesen.
Naja, wir lernen ja auch aus Niederlagen. Was würden Sie sagen, war Ihre schwerste Niederlage? Rücktritt vom Parteivorsitz?
Nicht bei mir. Also ich habe die Tage dazu auch ein bisschen eine Glosse geschrieben zum 11.3. Das war der Tag, als Oskar Lafontaine zurücktrat von allen Ämtern und damit uns auf die abschüssige Bahn brachte. Der 98er Wahlsieg war so groß und so stark und die Koalition jung und neu so stark, damit konnte man 1,5 bis 2 Jahrzehnte arbeiten. Das war meine feste Überzeugung. Ich habe immer das Jahr 2020 da angepeilt. Aber wenige Monate danach, am 11. März, haut der dann ab. Und großes Chaos natürlich. Parteivorsitzender läuft weg. Er war aus dem Bundestag raus. Ja, er war schlichtweg einfach aus dem Ganzen raus. Und wir mussten gucken, dass wir klarkamen. Und er hat gleichzeitig auf der politischen Linken im Lande Unruhe gestiftet mit dem Ziel, uns da zu stoppen. Und das ist dann 2005 beim konstruktiven Misstrauensvotum der Vorzonenwahl auch gelungen. Die Linke hat 4,5%, 4,7% gewonnen. Wir haben die verloren im Jahr 2002 und langsam aber sicher ging das bergab. Und das war eine Sache, die ich nie so ganz überwunden habe. Deshalb musste ich jetzt am 11.3. das 25-jährige Jubiläum diese Würdigung ausschreiben. Das haben nicht alle gutiert, aber...
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es Sie anspornt, Oskar Lafontaine noch was zu sagen. In der Süddeutschen Zeitung war das am 11. Ja. März, also ist noch nicht lange her, unter der Überschrift Besserwisser und Wenigtuer. Ja. Bescheinigen Sie ihm, er hätte es verpasst, Politik nicht nur zu fordern, sondern auch zu machen. Warum war Ihnen das so wichtig?
Er wollte eigentlich Chef sein, Kanzler sein, dann wurde Gerd Schröder das. Er war aber natürlich überzeugt, dass er der Klügste von allen ist. War auch sehr klug, Oskar Lafontaine ist ein sehr kluger Mensch und hat dann versucht, als Finanzminister eine Situation zu erreichen, wo Gerd Schröder vorne auf der Bühne steht und er zieht hinten die Strippe. Er ist der Steuermann, aber Schröder hat dann auch als Kanzler reagiert und zusammen mit Fischer, Joschka, zusammen da die Koalition zusammengehalten. Und Lafontaine war sauer, weil er einfach nicht die Rolle hatte, die er eigentlich meinte für sich, in der großen Überzeugung, er ist der Allerbeste von allen. Und da hat er hingeschmissen und hat uns dann verhöhnt da in der Öffentlichkeit und das Leben schwer gemacht. Und das war einfach für mich eine riesengroße Enttäuschung an der Stelle. Und es war auch eine große Behinderung der sozialdemokratischen Politik. Wir hätten sonst die nächsten Wahlen gut gewonnen, da bin ich ganz sicher, mit der Koalition.
Gerhard Schröder kann man sicher als Machtmenschen bezeichnen. Die verlorenen Wahlen dann waren sicher ein Tiefpunkt, wenn man merkt, die Macht schwindet, sie geht weg. Mit Wladimir Putin erleben wir jetzt einen besonders aggressiven Machtpolitiker. Sie haben ihn als einen Verbrecher bezeichnet, einen der schlimmsten dieser Art in dieser Zeit. Und Sie haben gegen Putin einen gemeinsamen Brief der ehemaligen SPD-Parteivorsitzenden an Gerhard Schröder unterschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ihn auch angeregt, überhaupt initiiert. Was genau haben Sie in diesem Brief von Schröder gefordert?
Bei Gerd Schröder ist das so, dass ich immer verstanden habe, ich ihn auch immer ermutigt habe, in Russland auch in der Wirtschaft mitzumachen. Meine Position war immer und ist auch, wenn es so nah bei zu uns so ein großes Land gibt mit viel Öl oder sagen wir, Energie allgemein und wir können das relativ günstig nach uns transportieren, weil wir viel brauchen, dann ist es vernünftig, das auch zu machen. Da hatte ich überhaupt keine Bedenken dabei. Das war, haben mir manche schon zum Vorwurf gemacht, aber das fand ich gar nicht. Zumal ich von Herbert Wehner und Willy Brandt kannte mit den Kommunisten, das ist schwierig. Da, aber man kann sich verlassen auf die. Was du mit denen vereinbarst, das machen die auch. Und das kam aber dann anders durch Putin. Und wir haben dann die ehemaligen Vorsitzenden der Partei mit einer Ausnahme einen Brief an ihn geschrieben.
Sigmar Gabriel war die Ausnahme.
Ja, An dem Brief habe ich auch mitgeschrieben. Es war nicht mein Brief, aber es war unser aller Brief. Und den haben wir ihm geschickt. Und das muss gewesen sein im März 2022. Und bis heute wäre ja Gelegenheit gewesen, da eine Antwort zu geben. Die habe ich aber nie bekommen von ihm. Andere auch nicht. Und das finde ich...
Was hatten Sie genau gefordert von ihm?
Dass er sich zu dem Krieg verhält. Bei einem Vorgehen, wie Putin es darlegte, nämlich einem verbrecherischen Krieg zu Beginn, den er dann als Polizeiaktion noch nennt, dass man da nicht sagen kann, aber er ist mein Freund. Das sagte Gerd Schröder ja zu ihrem Verhältnis. Und den kenne ich gut und irgendwie muss man darüber nicht reden. Das ist so eine ungeheure Sache, die der Putin da losgetreten hat. Was wir inzwischen gesehen haben und was ja dann uns alle auch irgendwo berührt, dass man da nicht einfach sagen kann, wir lassen es alles dabei. Und ich finde, es wäre für ihn und für unsere Demokratie und für Deutschland gut gewesen, vielleicht auch für Putin, wenn er offen gesagt hätte, lieber Freund, das war's, so können wir nicht Freunde bleiben. Und es wurde dann gemunkelt, ja, er hat versucht oder will versuchen, den zu stoppen oder mit dem zu verhandeln. Ich weiß nicht, ob es solche Versuche gegeben hat. Jedenfalls für mich bleibt der Fakt, auf dem Brief, den wir ihm geschrieben haben, gibt es keine Antwort bisher. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und insofern ist das Tischtuch da ziemlich kaputt zwischen uns.
Der Abstieg der SPD ist ein Problem, sicher auch für Franz Müntefering, der dieser Partei so lange gedient hat, der sich für sie engagiert hat. Ist die Agenda 2010, Herr Müntefering, für die Negativentwicklung mitverantwortlich?
Nein, ganz sicher nicht. Vielleicht ein bisschen das Reden mancher über die Agenda. Das ist ein feiner Unterschied. Wo wir es mit zu tun hatten, war, dass ganz viele und viele junge Leute ohne Beschäftigung waren, dass es viel Schwarzarbeit gab. Und diese Agenda hat ja nicht nur die Verlängerung jetzt der Lebensarbeitszeit, sondern sie hat den ganzen Komplex sich genommen und gesagt, wir müssen den Menschen eine Chance geben. Und wenn die den Weg zur Arbeit nicht finden, dann müssen wir ihnen auch Gelegenheit geben, das zu lernen und das zu proben und da reinzugehen. Und dürfen die nicht einfach da stehen lassen und die abhaken und denen ein bisschen Geld geben und sagen, sei ruhig, halt die Klappe und setz dich dahin und wir sorgen dafür, dass du leben kannst, sondern sie sollen beschäftigt sein, sie sollen arbeiten können. Wenn Sie mich fragen, ob ich dafür bin, dass die Menschen arbeiten, ja. Weil ich glaube, dass das Arbeiten, das ist, was die Hannah Arendt beschrieben hat, als das Arbeiten und Handeln und Herstellen. Und Menschen sind tätig in irgendeiner Weise. Und es gab eine große Gruppe, und auch heute gibt es noch eine große Gruppe von jungen Menschen, die ohne Erfolg aus der Schule rauskommen und dann irgendwo da versanden und eigentlich keinen Zug der Beschäftigung im Leben finden. Und finde, man muss denen das auch sagen. Und man tut denen überhaupt keinen Gefallen, wenn man sagt, wir geben euch eine Stütze. Da kommt er dann immer ins Gespräch, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Jeder kriegt erstmal Geld und dann kann er mitmachen, was er will. Ich bin dagegen. Ich finde, dass Menschen sich in der Gesellschaft engagieren müssen und ihren Teil dazu beitragen. Jeder so viel er kann. Und das haben wir damals auch gemacht. Wir haben die Schwarzarbeit bekämpft und wir haben dafür gesorgt, dass die Kontakt haben im Arbeitsamt und von dort aus Anregungen bekommen, wo sind eigentlich neue Stellen und was könnte ich eigentlich machen. So, da sind bei der Umsetzung Fehler gemacht worden, das ging alles sehr schnell. Da kann man aber alles zulernen. Aber im Prinzip war das richtig und ist das richtig, was wir da angestoßen haben. Und ich kann nur hoffen, dass man nicht davon ablässt, den jungen Menschen zu sagen, wir helfen euch da reinzukommen. Und deshalb Schule, 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 lernen, helfen, zu arbeiten.
Was sind denn dann Gründe für die schlechten Wahlergebnisse der SPD?
Es kommen halt viele Dinge zusammen. Ich glaube, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie, die wir heute haben, die veränderte Struktur mit dem sich auseinandersetzen mit den Dingen, eine ganz zentrale, große Rolle spielt dabei. Wir haben meine Generation, sehr intensiv Zeitungen gelesen und Bücher gelesen und Diskussionen geführt. Und mir begegnet heute allzu oft eine Situation, wo mir jemand etwas sagt, in eine Behauptung. Wenn ich dann sage, ja, wieso kommst du da drauf? Ja, das habe ich gelesen. Wenn man dann fragt, wo und wer das gewesen ist, dann wird das diffus. Manchmal finde ich dann überhaupt keinen Halt mehr da an der ganzen Stelle. Und ich sage, geht's ein bisschen frech und läppisch. Wir sind eine Gesellschaft geworden, in der viele Menschen eine Meinung haben, aber keine Ahnung. Und wenn man keine Ahnung hat von was, wenn man keine Urteilsfähigkeit hat, sollte man den Mund halten oder sollte in Diskussionen gehen. Und da bin ich nochmal bei meinem Ortsverein, wo ich damals begonnen habe, als ich denen erzählt habe, eine halbe Stunde lang, wie das laufen soll in Deutschland, da sagten die alle, nein, das machen wir so nicht so. Und dann kannst du laut schreiend rauslaufen, dann ist das alles zu Ende, aber das löst ja die Probleme nicht. Das heißt, du musst lernen, Kompromisse zu machen, auf den anderen zu hören, was ist dessen Argument denn eigentlich. Und das wird immer weniger. Wenn ich heute im Zug sitze und lese die Zeitung und reiß mir ein Stück da raus, weil ich das verwahren will, in meine Tasche stecken, dann denken die Leute immer, ich kriege einen Wutanfall oder was. Das kennen die alle überhaupt nicht mehr. Man ist als Einziger dann mit einer Zeitung unterwegs, was ich da schon immer sagen muss. Man provoziert die anderen ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Handy, aber ich sage so, seid vorsichtig, Leute, informiert euch. Und die gehen heute nicht mehr in die Parteien, um zu lernen, wie das eigentlich ist. In der SPD, sondern die kommen entweder gar nicht mehr dahin oder sie kommen dahin, legen das Handy dahin und sagen, ich weiß, wie es ist. Und da brauchst du 2 Stunden, um denen einzureden, wie es alle ist. Das ist ja nicht nur bei der SPD, das ist auch bei den anderen Parteien so, dass die runtergehen. Und das holt halt auf der Flanke, auf der rechten Flanke ganz außen, holen das Leute aus, die wieder auf national setzen. Die einfach sagen, wir sind klug, weil wir die und die Nation sind und wenn wir das sagen, ist das auf jeden Fall richtig, aber das
in Deutschland stehen einige Landtagswahlen an in diesem Jahr. Auf die Europawahlen komme ich gleich auch noch. Mit Blick auf die Wählerschaft der AfD, wer macht Ihnen da mehr Sorgen, die Jungen oder die alten Wählerinnen?
Es gibt unterschiedliche Statistiken, auch was Ost oder West angeht. Das ist gar nicht so. Es gibt auch Jungen, es gibt Alt, es gibt Männer, es gibt Frauen, die anfällig sind dafür. Was dahinter steckt, ist die Lust darauf, solche Probleme einfach zu lösen, indem man dagegen ist. Wenn die konstruktiv für ein Land Politik machen müssten, wären die sehr schnell am Ende. Deren Hauptargumentationslinie ist Aggression gegenüber denen, die heute politische Verantwortung haben. Und wenn die dann sogar sagen, komm noch mal auf meinen Vater zurück, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland, wir sollen ja nicht aggressiv sein, aber wir sind auch nicht verpflichtet, der ganzen Welt zu helfen. Wir können die Welt nicht retten. Das ist ja das Motto, was irgendwo dahinter steht. Oder jeder sorgt für sein Land. Das ist typisch Trump. Jeder sorgt für sich selbst. Nur wenn wir das so machen, dann wird die Welt nicht gelingen. Denn die Welt ist dabei, in eine Phase der Globalisierung, der Internationalisierung zu kommen. Wir sind alle abhängig aufeinander. Wir kriegen Tabletten und Medikamente aus China und aus Indien und von da und von da. Und wir schicken dahin und alle sind miteinander verwoben. Und damit die nationale Fahne so hoch gehalten. Die Menschen, die an die Tür klopfen und sagen, helft uns, wir wissen nicht weiter, die haben das gute Recht dazu. Und wir müssen gucken, wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das bei denen zu Hause beruhigen, aber auch versuchen, ihnen zu helfen, um als Menschen zu bestehen. Und ich glaube, dass diese Dimension, dass wir das Nationale beiseite schieben müssen, dass in diese globalisierte Welt eine nationale Politik überhaupt nicht mehr passt. Das ist genau das Gegenteil. Die Welt kommt immer mehr zusammen, das machen auch alle mit. Und die sagen, wir wollen uns auf uns selbst konzentrieren und retten uns sozusagen selbst. Die anderen müssen gucken, wie sie klarkommen. Völlig falsch und da machen zu viele mit.
Aktuelles Politbarometer, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre. SPD liegt bei 16, CDU, CSU 31, Grüne 13, FDP 4, AfD 18, Linke bei 3%. Die SPD bei 16, die AfD bei 18. Wie sollte Politik heute der Gefahr von rechts begegnen?
Wir müssen uns auf die Lösung der Probleme konzentrieren. Wir müssen so gut wir können das Ganze weitermachen. Und es muss sicher sein, da hoffe ich, dass alle demokratischen Parteien, also die SPD und die Grünen und die FDP, die gestern gehen, und die CDU, CSU und die Linke, die kleiner gewordene Linke zähle ich dazu. Ob man das Wagenknecht-Bündnis dazu zählen kann, weiß ich noch nicht. Das wird sich noch zeigen.
Habe ich unterschlagen, liegt bei 6.
Die müssen auf jeden Fall Schulter an Schulter stehen. Nötigenfalls müssen die auch miteinander koalieren können, um zu verhindern, dass die AfD das da an der Stelle schafft. Und ich glaube, dass das auch gehen würde, dass alle das auch wissen Und deshalb muss man zu den anderen demokratischen Parteien, ganz gleich, ob die jetzt Opposition sind, ja oder nein, wir zu CDU, CSU, aber auch zu den anderen Parteien, Bereitschaft zur Zusammenarbeit haben. Ich war froh, dass die FDP dabei ist. Wir haben ja immer Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Koalitionen gehabt. Die waren im Vergleich zu der Koalition, die wir jetzt haben, noch relativ leicht. Jetzt haben wir das ganze Spektrum von FDP bis Grüne ganz außen und die müssen sich jetzt verständigen. Und ich glaube, eine Schwäche, die jetzt deutlich wird, war, einen Koalitionsvertrag zu machen, der zu feinfieselig ist. Die haben alles versucht aufzuschreiben. Als wir die erste Koalition machten mit den Grünen, da war das ein Koalitionsvertrag von 50 Seiten vielleicht oder so. Wenn ich das richtig im Blick habe, dann ist das jetzt, sind das 400 Seiten oder wie viel? Und da merken die, dass man das gar nicht einfach so hinkriegen kann, dass da vieles auseinanderstößt.
Nicht nur die Problembeschreibung, sondern auch die detaillierte Gebrauchsanweisung für die Lösung. Und dann überholt uns die Realität durch Kriege.
Ja, dann fängt der den Krieg an, das kostet mal eben 2 Milliarden Hilfe für die Ukraine. Müssen wir das machen? Ja, müssen wir machen. Das Geld braucht man aber auch woanders. Das heißt, die Parteien erleben ja, dass in jeder Legislaturperiode es völlig anders läuft, als man sich das gedacht hat. Das war so eine Erfahrung, die ganz wichtig war für mich. Das war, während wir da zugange waren, da ging ein Kernkraftwerk hoch oder was, dann war das Problem, dann war das Problem. Und dann war die Politik anders, als wir uns das gedacht hatten. Man muss auch eine hinreichende Flexibilität haben. Und vor allen Dingen Vertrauen. Ich habe immer als Vorbild Brandt, Scheel, als sie die erste Koalition machten, das sollte sehr schnell nach der Bundestagswahl, sollte der Wille gewählt werden. Und da gab es eigentlich kein richtiges Koalitionspapier. Da gab es nur so Zettel, die sie aufgeschrieben hatten. Und da hat einer in der SPD-Fraktion, ich war noch nicht dabei, dann gesagt, ja Willi, aber wenn jetzt die FDP sich nicht an das hält, was wir wollen, und da steht Willi auf und sagt, der Walter Scheel hat mir in die Hand versprochen, dass wir 4 Jahre lang eine vertrauensvolle Zusammenarbeit machen. Das wird ja wohl reichen. Klopft auf den Tisch, gewählt.
Heute undenkbar.
Undenkbar, ja. Das ist auch alles anders, aber ein Stückchen das Vertrauen muss man haben. Das muss man sagen, so, wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und in diesen 4 Jahren gibt es Höhen und Tiefen, aber wir hauen euch nicht in die Pfanne und ihr uns bitte auch nicht. Und wir machen ja nicht einen Wahlkampf für uns, sondern wir wollen wirklich die Menschen überzeugen, dass wir das Bestmögliche fürs Land tun. Das kann ich immer nur sagen. Und das ist gut, dass der Lindner mit dabei ist und die Grünen und wir auch miteinander. Und die müssen sich jetzt alle ein bisschen nach der Decke strecken. Ne?
Franz Müntefering betont gern, dass er sich als Deutscher fühlt, als Europäer, als Sozialdemokrat in dieser Reihenfolge?
Also erstens bin ich mal bei den Menschen, dann bin ich bei den Sozialdemokraten, dann bin ich Deutscher, bin ich Europäer. Aber das war tatsächlich so, weil es in unserer Kindheit und Jugend vorhin schon kurz angeklungen, eine Phase gab, wo Europa eine ganz große Rolle spielte. Ich kann mich noch gut an die Zeitung erinnern, die konntest du gerade lesen, wo dann da drin stand, die haben die Schlagbäume rausgerissen und haben die zersägt, in Freundschaft zersägt und sie gegenseitig besucht. Und ich fand das ganz toll. Und man lernte gleichzeitig das ganze Dilemma des Krieges, die Katastrophe, den Umgang mit den Juden und anderen Menschen kennen. Und ich war eigentlich nicht so stolz darauf, Deutscher zu sein, muss ich mal sagen. Das war viel in meiner Generation nicht. Das ist wieder ein bisschen lapidar, wenn ich das sage. Aber das wurde verändert über der ersten Fußball-Weltmeisterschaft. Da kriegt man zum ersten Mal Bewusstsein für die ganze Sache. Allerdings sangen die dann in Bern im Stadion die Deutschlandhymne allerdings die erste Stunde. Da habe ich das erste Mal kapiert. Was ist denn da eigentlich los? Was ist da eigentlich los? Europa war eine große Sache und ist aus meiner Sicht immer noch eine der ganz großen Chancen, auf dieser Erde, in dieser Welt insgesamt eine große Region zu haben, mit einer langen Erfahrung, die aber im großen Kern doch noch demokratisch ist und das auch halten wir. Es gibt nicht mehr viel andere große Ecken auf der Welt insgesamt. Und wenn in Amerika, in den USA im Herbst diese Entscheidung kommen sollte zu Trump, dann weiß ich noch gar nicht, wo das alles eigentlich bleibt mit der Demokratie, wer eigentlich die Fahne hochhalten soll.
Vorher haben wir die Europawahl schon in gut 2 Monaten. Ja. Worauf kommt's an?
Ja, ich hoffe, dass genug Leute hingehen. Also wenn ich mir den schlimmsten Fall vorstelle, dass erstmal eine sehr geringe Wahlbeteiligung da ist. Und wenn man dann keine Einigkeit sucht und nicht miteinander da handelt, dann wird das ein großer Abbruch sein und eine große Hoffnung für Leute wie Putin und so, die ganz andere Vorstellungen haben von einer großräumigen Konzeption für die Zukunft. Das ist ja, was er da betreibt, ist ja die großräumige Zukunft von diesem sagenhaften Karl Schmidt, der bei den Nazis eine große Rolle spielte, der halt für Europa als eines gesehen hat und Afrika und Amerika, und da muss ein starker Mann sein, und dass der Putin sich als der Chef sieht, das ist doch ganz klar. Und dass die Briten dann da rausgehen, weggehen, das ist historisch Wahnsinn, was da stattfindet. Und ich glaube, dass Deutschland und Frankreich und Italien und Spanien, aber auch die, die in Osteuropa sind, da zusammenhalten müssen. In Polen wünsche ich alles Gute, die haben das mit der Wahl jetzt gut gemacht, aber guckten sich Ungarn an. Das ist alles keine Sicherheit, die wir da haben, wie das eigentlich weitergeht. Aber das ist die große europäische Idee.
Eine Ihrer Maxime ist der Satz, unser Handeln hat Wirkung, nicht handeln, aber auch. Das gilt ja auch für das Wählengehen.
Ja, das regt mich immer das meiste auf, wenn Leute zu mir kommen, ich tue ja keinen was, so wie meinem Vater, wir gehen nicht ins Ausland mit Stiefeln. Und damit ist man gerechtfertigt, ist man aber nicht. Sondern gerechtfertigt ist nur, wenn man praktisch handelt, weil auch nicht handeln hat Wirkung. Du kannst gar nicht anders als wirksam sein, entweder positiv oder negativ. Und wenn man einfach nichts tut, dann ist man durch das Nichtstun nicht gerechtfertigt, sondern dann hat man es unterlassen, an einer anderen Stelle was Gutes und was Hilfreiches zu tun. Und deshalb kann sich da keiner rausreden bei mir. Ich tue ja keinem was, ich gehe auch gar nicht wählen, also macht, was er wollt. Das ist schon eine Art von Versagen, sich versagen, was schon demokratiefeindlich ist, ja.
Ihre heutige Frau Michelle Müntefering ist aktive SPD-Politikerin. Sie hätte gern für die Europawahl im Juni kandidiert, ist aber unterlegen. Jetzt ist sie als Stellvertreterin der deutschen SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley aufgestellt, also eine sogenannte Huckepack-Kandidatin. Hätte Ihnen das gefallen, der Sprung Ihrer Frau in die Europapolitik?
Ich habe das verstanden. Ich habe ihr das nicht eingeredet, aber sie kam selbst auf den Gedanken, weil sie, anders als ich, internationale Politik mag. Sie ist ja jetzt kulturpolitische Sprecherin international und ist ganz viel unterwegs in anderen Ländern. Und natürlich ist die Kultur auch in allen anderen Ländern, sie waren jetzt im Thomas-Mann-Haus zum Beispiel oder in Mexiko oder so, ist auch ganz wichtig auf diese Art und Weise. Es ist nicht nur die Politik, die die Menschen zusammenhält, sondern auch diese kulturelle Ebene. Und das wird sicher ihr Lebensschwerpunkt bleiben. Und ich hätte das schon ganz gut gefunden mit ihr in Europa. Aber gut, das ist so bei den Wahlen.
In welcher Weise sind Sie denn Ihr politischer Ratgeber?
Auch da halte ich es daran, dass ich ihr nicht sage, du musst das so oder so machen oder ihr Ratschläge gebe. Sie weiß, was ich lese. Wenn ich wichtige Zeitungsartikel habe, dann kreuze ich die an und lege sie dahin, lege sie auf den Platz. Das macht sie aber ganz genauso, sodass wir uns auch immer informieren über das, was wir besonders wichtig halten. Und manchmal kommt man dann auch zu interessanten gemeinsamen Ergebnissen, wenn man Berichte hört über bestimmte Sitzungen in Parteivorständen oder was im Bundestag insgesamt passiert. Natürlich ist das Interesse bei mir immer noch da. Es ist ganz gut, wenn man einen Mitmenschen hat, der an der Stelle auch ein bisschen politisch tickt. Anke Petra, meine verstorbene Frau, war ja auch bei der SPD-Bundestagsfraktion, die habe ich da auch kennengelernt. Das war eine enge Mitarbeiterin von mir da auch. Und da hat es immer eine gewisse Nähe gegeben, ja, zu dem Thema Politik und Demokratie.
Michelle Müntefering ist Ihre dritte Ehe. Wenn Sie sich als Alleiner bezeichnen, was Ihr Beziehungsleben angeht, trifft das ja gar nicht zu.
Ja, ich habe aus der ersten Ehe zwei Töchter. Meine erste Frau ist aber auch schon gestorben vor einigen Jahren. Die beiden Töchter, die Kleine ist jetzt 55 und die Große ist 59. Das hört sich dann so ulkig an. Und die Kleine hat mir neulich gesagt, du hast mir immer erzählt, du bist 30 Mal so alt wie ich, das ist vorbei. Wir sind jetzt auch erwachsen. Die sind auch politisch interessiert, aber nicht eher in Parteien engagiert. Die Anke-Petra war das und die Michelle auch wieder. Ich weiß, dass manche sich, als die Michelle und ich geheiratet haben, da so schnell, dass sich da drüber auch manche Mund zerredet haben, aber das stört mich nicht. Ich sag immer, dieses steht quer zu dem Alleiner, über den immer gesprochen wird. Ich möchte nicht alleine sein. möchte ich schon Menschen haben an meiner Seite, wo ich auch bedingungslos sagen kann, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut oder wir müssen mal über Folgendes reden und der andere das auch sagen kann, wo man sich so richtig darauf verlassen kann. Das wollte ich haben und das war, sie starb, da war ich 72, 73, wo das Alter so vor einem ist und jetzt habe ich da schon mit der Michelle 10, 15 gute Jahre verlebt.
Parteivorsitzender war das zweitschönste Amt neben dem Papst, wenn ich Ihnen hier und jetzt zum Schluss kurz den Papstplatz anbieten darf. Welche Osterbotschaft haben Sie, Herr Müntefering?
Ja, das ist ein bisschen, ich habe das ja auch so ein bisschen aufgeklärt, aber es ist ein bisschen missverstanden worden. Ich wollte eigentlich auch sagen damit und sage das eigentlich auch, das sind sehr herausgehobene Funktionen, Papst sein oder SPD-Vorsitzender sein. Du hast einen besonderen Stuhl, auf dem du sitzt, du hast eine besondere Kleidung, du hast ein besonderes Ansehen dabei, aber du bist auch ein Stück Weg alleine dabei und manchmal wirst du auch überschätzt. Und deshalb habe ich da auch geschrieben in dem Buch, man muss dann als Papst oder auch als Parteivorsitzender wissen, die anderen könnten vielleicht auch mal recht haben. Und man muss gucken, dass man die Übersicht behält, dass man nicht das eigene Wort für sakrosankt hält und glaubt, Befehle geben zu können. Dass man muss achten darauf, dass einem nicht der große Hut vom Kopf fällt. Ich habe in der Tat die Partei sehr oft verglichen mit der Kirche, in der ich in der Jugend aktiv war. Und ich habe alles wiedergefunden. Das ist sehr menschlich alles. Man singt gemeinsam Lieder, man hat gemeinsam Gebete oder bestimmte Beschlüsse, die man fasst. Man unterstützt sich, man hakt sich unter, man ist solidarisch. Man weiß von dem anderen Bescheid. Insofern ist das alles ganz nah. Das Einzige, was in der Partei nicht da war, war das Weihrauchfass, was man bei der katholischen Kirche hat. Also so groß sind die Unterschiede nicht. Es ist immer, mehrere Menschen tun sich zusammen zu einem besonderen Zweck, mit einer besonderen Vorstellung und versuchen für sich und für andere Menschen vernünftige Lebensweisen zu finden und die zu praktizieren und bin mit meinem Leben diesbezüglich ganz gut zufrieden. Ich habe Glück gehabt auch. Ja.
Franz Müntefering im ausführlichen Feiertagsgespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, wünsche weiter gute Genesung und immer genug Vorrat an Zuversicht.
Danke, danke. Ich wünsche schöne Ostern allen, die zugehört haben und ein gutes Leben für das Jahr und für die kommende Zeit und Ihnen auch herzlichen Dank für die vielen guten Fragen. Vielen Dank.
Dankeschön Ihnen.